Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen heute Morgen ein Wort aus dem Lukas-Evangelium betrachten, Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Lukas 17, die Verse 5 und 6. Und da heißt es: Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärk uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Nun, ein Mensch, der Dinge vermag, die normale Menschen nicht vermögen, erregt immer wieder die Faszination der anderen Menschen. Immer gibt es Menschen, die irgendetwas können, was der ein oder andere von uns nicht kann. Sie werden dann bewundert und sonnen sich womöglich auch noch dann in ihren Erfolg. Sie rufen bei den Zuschauern aber nicht nur Interesse hervor, sondern auch Spannung und auch manchmal gar vielleicht ein Erschrecken oder Erschaudern vor dem, was sie können. Menschlich gesehen, wer würde nicht gern mal so richtig im Mittelpunkt stehen und bewundert werden wegen seiner guten Leistungen oder seinem Können? Und was wäre, wenn man gar durch Gottes Wirkung Bäume versetzen könnte? Die Menschen wären mit Sicherheit sprachlos vor Erstaunen und man selbst würde sich wohl wie ein Glaubensheld fühlen, der von Gott ein beglaubigter Führer ist, der sich durch diese mächtigen Taten auch ausweisen kann. Man könnte dann auf dieser Weise der ungläubigen Welt zeigen, dass Gott auch wirklich existiert. Nicht zuletzt will doch Gott, dass wir ihm glauben. Denn das, dass wir aus Glauben gerettet werden, ist ja nun mal allen eine uns bekannte, zutiefst biblische Einsicht. Wovon Glauben wird gesprochen? Wo Glaube erwartet oder gar gefordert wird, geht immer ein Handeln Gottes voraus. Glaube besteht also nicht in einem Tun des Menschen, durch das sich Gott finden ließe, was ja weit verbreitet ist, leider auch im evangelikalen Lager. Nein, Glaube ist eine Antwort auf einen klaren Ruf Gottes, der das Herz getroffen hat. Und der Glaube des Menschen dann ist die bejahende Antwort darauf, während sein Nicht-Hören-Wollen nichts anderes ist als Unglaube. Schauen wir auf Abraham. Unvermittelt, aber völlig klar, erging von Gott den Ruf an ihn: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und wie wir alle wissen, zog Abraham dann auch aus. Danach erging aber noch einmal das Wort des Herrn an Abraham, den fast mittlerweile 100-jährigen kinderlosen Mann. Da sagte der Herr: Siehe zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und weiter heißt es: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit zu. Abraham erkennt also Gott hier als den absolut wahrhaftigen, gerechten, treuen, zuverlässigen, gnädigen an. Vor aller Erfahrbarkeit der Treue und Zuverlässigkeit Gottes Ja sagen zu seinem Ruf, dem so unverständlichen oder auch unergründlichen, ja mitunter vielleicht sogar unvernünftigen Ruf in die Nachfolge, sein Leben Gott anzuvertrauen, es quasi in die unsichtbaren Hände fremden Wollens preiszugeben, das ist Glaube. Glaube, der sich allein verlassen kann auf das Wort Gottes und sein Handeln. Denn er sagt, ich will machen. Von daher wollen wir heute Morgen uns drei Punkte zu dem Thema Glauben näher anschauen. Der erste Punkt habe ich genannt, die Unzufriedenheit mit unserem Glauben. Der zweite Punkt wird sein, es kommt nicht auf die Größe des Glaubens an, sondern auf den Gott, an den man glaubt. Und zum dritten, wie wir und man zum rechten Glauben kommt. In den Versen 1 und 2, die unserem Predigttext vorausgehen, machte der Herr Jesus schon deutlich, dass es im Kreise der Jünger Verführungen geben wird. Dazu lesen wir in den ersten Vers und zweiten Vers, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber wehe dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch. Lukas hat hier vor Augen, dass die Jünger die Worte Jesu und die dann folgenden Bitte um mehr Glauben unter dem Gesichtspunkt ihres künftigen Amtes betrachtet werden muss. Sie waren unsicher, als sie aus dem Munde Jesu erfuhren, dass Verführungen kommen werden. Ob sie nun selbst Opfer solcher Verführungen werden würden oder ob sie selbst andere Christen verführen würden. Sie konnten diese Frage nicht beantworten. Und dadurch war das Gerichtswort unseres Herrn hier sehr erschreckend, wenn er sagt, es wäre für den Verführer besser, mit dem Mühlstein und dem Hals im Meer ertränkt zu werden, als das Gericht für die Verführung eines Christen zu erleiden. Aber der Herr Jesus sagte noch mehr zu seinen Jüngern. Denn er verlangte von ihnen, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Vergeben, immer wieder vergeben, wer von uns kann das recht fassen? Und so erkannten auch die Jünger, dass sie auch in der Gefahr standen, dem, was Jesus ihnen zur Warnung gesagt hatte, nicht zu entsprechen oder ihm gar nicht entsprechen zu können. Von daher stellt sich die Frage, warum ist ihr Glaube so klein? Sie beschauen ihn, messen ihn, ob er wohl groß genug sei, fühlen, er sei klein und werden dadurch glaubenslos. Das treibt sie hinein in die Berechnung dessen, was ihnen wohl möglich sei. Und diese Berechnung endet unvermeidlich mit einem Ergebnis, nämlich unmöglich. Wir sind ohnmächtig und zum Handeln unfähig. Wie oft merkst du es und ich so in unserem Leben? Also baten die Jünger den Herrn Jesus in Vers 5 unseres Predigttext, stärke uns den Glauben. Und in diese wunderbare Bitte der Jünger stimmen wir mit Sicherheit sehr gerne mit ein. Und von daher verstehen wir die Jünger recht gut, wenn sie fühlen, es steht mit unserem Glauben nicht so, wie es unser Herr verlangt. Was er vom Glauben sagt, uns als Verheißung gewährt und uns als Pflicht zuteilt, geht über das hinaus, was wir selber in uns haben. Und das heißt auch für uns nichts anderes, ihr Lieben, dass wir mit dieser ganzen Armut, die wir in uns haben, zu Jesus Christus kommen müssen. Wir erinnern uns, das tat auch der Vater des mondsüchtigen Knaben im Markus-Evangelium. Er war unsicher, ob Jesus das Kind wirklich würde heilen können, nachdem die Jünger Jesu es nicht vermochten. Und der Herr Jesus antwortete ihnen dann: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der Vater kannte daraufhin seine Zweifel, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als den Herrn anzurufen: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es war dann auch kurz nach dieser Begebenheit, dass unser Herr Jesus Christus ein ganz ähnliches Wort sagte, wie in unserem Predigttext. Die Jünger fragten Jesus nämlich, warum sie nicht in der Lage gewesen waren, das Kind zu heilen. Und daraufhin antwortete unser Herr ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, und so wird er sich erheben, und euch wird nichts unmöglich sein. Und wie wir wissen, tadelte Jesus grundsätzlich immer wieder den Kleinglauben. Er möchte, dass wir zu Gott Vertrauen haben und nicht daran zweifeln, dass er uns in allem wohlgesonnen ist. Aber selbst der Glaube, den man mit einem Senfkorn vergleichen kann, selbst das fällt uns oft noch schwer. Ja, was ist eigentlich Kleinglaube? Nun, unser Kleinglaube, der ist uns oder der uns angeborene Zweifel, der in uns hängt, ist der Unwille unserer alten Natur. Uns auf einen anderen zu verlassen, hindert uns letztendlich oft daran, Gott wirklich in allen Dingen fest zu vertrauen. Und dann geht es so zu, wenn wir bei uns selber bleiben und wir auf uns selbst stützen oder verlassen, dass dieser Stützpunkt völlig unbrauchbar ist, wie wenn wir die Richtigkeit unserer Erkenntnis preisen und wir die Stärke unserer Liebe Gott vorhalten. Das wäre ein fataler Irrtum. Nein, der Glaube hält sich an Gott und hat ihn in seiner Herrlichkeit vor Augen, dem alles gehorcht. Auf ihn richtet Jesus den Blick der Jünger. Und dahin muss auch unser Blick gehen, damit die Bitte der Jünger und nun auch unsere Bitte vor dem Herrn mehre uns den Glauben in Erfüllung geht. Und das betrifft uns auch alle, besonders auch in unseren Gebetszeiten. Wir bitten Gott, weil unser Herr gesagt hat: Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Also bitten wir doch Gott um das, was wir brauchen, und vertrauen auch darauf, dass Gott uns nicht nur hört, sondern auch er hört und dass nach seiner Zeit dann auch er handelt. Und was heißt das für uns? Da müssen wir dann ausharren, sprich Geduld lernen, uns darunter beugen und demütigen unter den Willen des Herrn. So hat Gott uns auch im Vater unser in aller Kürze alle unserer Not vor Augen geführt, die uns jemals begegnen kann, sodass wir keine Entschuldigung haben, wenn wir nicht beten. Aber etwas Wichtiges fehlt dabei noch. Es kommt nämlich darauf an, dass wir auch lernen, Amen darauf zu sagen am Ende des Gebets. Das heißt, anders gedrückt, wir dürfen nicht an der gewisslichen Erfüllung zweifeln, dass uns die Bitte gewährt wird. Denn Amen ist das Wort eines Glaubens, der nicht zweifelt, sondern der weiß, dass Gott nicht lügt, weil er es verheißen hat, uns alles das zu geben, was für uns nötig ist. Ob Gott dann allerdings auf unser Gebet im Glauben so antwortet, wie wir es uns vielleicht wünschen oder erhoffen, oder ob er die Not oder das Problem, das wir haben, auf eine ganz andere Weise löst, wie wir erhofft haben, das ist alle seine eigene Sache in seiner unumschränkten Souveränität. Das kann natürlich auch einen Anlass zu einem Misstrauen gegenüber Gott geben. Gott erscheint dann dem einen oder anderen in seiner Souveränität oft so unberechenbar, dass die Gefahr besteht, dass wir es lieber lassen, unser Vertrauen auf ihn alleine zu setzen, sondern lieber auf Menschen, die uns gegebenenfalls helfen und in unserem Umfeld leben, schauen. Und eine weitere schlimme Folge ist dann, dass wir dann auch das Gebet vernachlässigen oder es sogar ganz einstellen eines Tages. Und so weit, ihr Lieben, darf es absolut nicht kommen. Denn dieses Evangelium, von dem wir wissen müssen, dass es hier nicht von einem Kinderspiel redet, sondern von dem sehr harten Kampf und von der Todesangst, die zum Glauben an Gott gehört. Wir sollen und müssen daraus lernen, dass uns nichts vom Rufen und Beten zu Gott abschrecken soll, selbst wenn es scheint, als ob er Nein sagt. Da kann man Todesnöte erfahren, sich in großen Anfechtungen befinden, wenn der Teufel uns hetzt, uns ängstigt mit bösen Gedanken und uns doch einreden will in unserem Herzen: Wo ist denn dein Gott? Er hört ja nicht auf dich. Und dann geht es uns furchtbar schlecht, wenn diese schwarzen und dicken Wolken uns die liebe, helle Sonne wegnehmen und zudeckt. Das ist dann die schlimmste aller Nöte. Darum sollten wir sehr darauf achten, dass wir Gott die Ehre geben und eingestehen, er sei immer gütig und gnädig, auch wenn er sich anders zeigt und auch anders spricht und unser ganzes Fühlen und Sinnen es völlig anders wahrnimmt. Denn dadurch wird dann auch unser Fühlen in den Tod gegeben. Und der alte Mensch geht weiter unter, damit am Ende nichts als Glauben an Gottes Güte in uns bleibe und wir auf unser Fühlen und Empfindungen gar nichts mehr geben, sondern allein durch den Glauben an Gott und sein Wort darauf schauen. Weiter heißt es ja auch in unserem Text, es kommt nicht auf die Größe des Glaubens an, sondern auf den Gott, an den man glaubt. Wir sehen, dass es da anscheinend einen Unterschied geben muss. Es ist doch erst einmal entscheidend, auf wen unser Glaube baut. Und das ist nun diese alte Frage, wer unser Gott ist oder an was sonst wir unser Herz hängen und glauben. Damit verbindet sich auch die Frage, wer uns wirklich helfen kann in Nöten und Sorgen. Der natürliche Mensch ist voller Zuversicht im Blick auf seine eigenen Fähigkeiten, auf die Wissenschaft, auf die Medizin und die Technik. Der natürliche Mensch braucht keinen Gott. Seine Antwort ist gerne: Hilf dir selbst. Er glaubt nur an sich und an seine Kräfte. Man hat den Gott der Bibel verlassen, seine Gebote werden wissentlich missachtet und seine Offenbarung wird für einen Mythos erklärt. So hat sich eine heidnische Öffentlichkeit breit gemacht in unseren Zeiten, die mittlerweile ihre Unsittlichkeit auch offen zur Schau trägt. Die sogenannten evangelischen Großkirchen waren Vorreiter dieses Prozesses und unterstützten ihn sogar. Und dadurch ist sie zum Untergang verurteilt. Sie haben keine Kraft und vor allem keinen Glauben mehr an Gott. Und man kann anderen weltlichen Anschauungen nicht mehr widerstehen. Man öffnet sich für alle möglichen Strömungen. Auf meiner Rückfahrt aus den Ferien bin ich an einem Ort vorbeigekommen, wo man vor vielen, vielen Jahren eine Talsperre oder einen Stausee hat anlaufen lassen. Dort befand sich früher ein Dorf und dieses Dorf wurde natürlich freigeräumt. Und wenn man heute dort vorbeifährt, sieht man gerade noch ein wenig die Kirchturmspitze rauskommen. Für mich war das sofort ein Sinnbild für die abgefallenen und wirklich ertrunkenen evangelischen Großkirchen und die evangelische Allianz, die wir in Deutschland haben. Und dann kommt es natürlich auch dazu, dass andere Religionen zu uns kommen in dieses Land und uns ihre Götter verkündigen wollen. Und wie wir alle wissen, vor allem der Islam greift nach Europa. Und unsere Kultur steht deshalb vor einer sehr großen Herausforderung. Wird sie den Ansturm des Islam aufhalten können? Oder wird sie letztendlich darunter zerbrechen? Findet unser Volk noch einmal den wahren Glauben an Gott oder nicht? Ich denke eher nicht. Und damit ist klar, dass es nur einen wahren Glauben gibt, nämlich an Gott, den Vater und an unseren Herrn und Heiland, den Herrn Jesus Christus. Von daher sagt der Herr, Evangelist Lukas in Vers 6 weiter, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn. Nun, jede Schwester weiß wahrscheinlich vom Haushalt her, wie groß ein Senfkorn ist. Das Senfkorn war das kleinste, den Juden bekannte Samenkorn und somit kann der kleinste Glaube, deswegen der Vergleich hier, eben auch Wunder bewirken und zum Beispiel einen Maulbeerbaum, der sehr tiefe Wurzeln hat, entwurzeln. Unser Herr Jesus will uns Folgendes damit deutlich machen. Es kommt nicht auf die Größe des Glaubens an. Denn wenn es darum ginge, einen möglichst großen Glauben zu haben, dann stünden wir ja schon wieder selber mit unseren Gaben im Mittelpunkt. So soll es nicht sein. Der Herr alleine muss im Mittelpunkt stehen. Und von daher ist es eben, was wir haben und können, auch hier nicht entscheidend. Darauf kommt es bei Gott nicht an. Der Glaube lebt nicht in seiner Größe oder Stärke. Der Glaube kann ruhig klein sein und wir Gotteskinder, die wir ihn ja haben dürfen, dürfen das auch ruhig wissen, damit wir uns nicht noch etwas womöglich auf unseren Glauben einbilden. Denn letztendlich schenkt das alles der Herr, dem einen so, dem anderen so. Mit dem Bild vom Senfkorn macht uns der Herr Jesus Christus deutlich, dass ein bisschen Glauben schon reicht. Entscheidend ist dabei, dass unser Glaube auf Gott, den dreieinigen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, gerichtet ist. Wir finden in der Bibel mehrere Beispiele für einen solchen Glauben. Eines davon, kennen wir alle, ist der Hauptmann von Kapernaum, von dem der Evangelist Matthäus in Kapitel 8 berichtet. Er war ein römischer Offizier, ein Heide, aber er suchte bei Jesus Christus Hilfe für seinen todkranken Sohn und sagte zu Jesus, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Wir sehen hier, dass er sich also für eines Besuchers Jesu in seinem Haus unwürdig fühlte und traute es Jesu aber trotzdem zu, dass er seinen Sohn mit einem einzigen Befehlswort und ohne jegliche Zeremonie heilen konnte. Und daraufhin lobt unser Herr seinen Glauben mit den Worten, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und wie dieser Hauptmann wollen auch wir immer wieder neu mit Gott und seiner Gnade rechnen. im Blick auf unser Heil, im Blick auf unser jetziges Leben, unser Einkommen, unsere Ehe, unsere Gesundheit, aber auch im Blick auf alle Arbeit, die wir in seinem Reich tun. Und gewinnen wir auch neu wieder die Einsicht, die schon Jeremia in seinen Klagenliedern so gut und schön formuliert hat. Klagelieder 3, Vers 25 bis 26. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und kommen wir nochmal zurück zu dem Bild mit dem Baum, der sich von einem Ort zum anderen versetzt oder vom Berg, der sich ins Meer stürzt. Das will natürlich nicht aussagen, dass wir im wörtlichen Sinne Bäume oder Berge versetzen können. Diese Zeiten sind vorbei. Es ist vielmehr ein Bild für das Unmögliche oder Unwahrscheinliche. Etwas erreichen, was gegen alle Gegensätze spricht. Und das vermag nur der Glaube. Das aber heißt nicht, dass nur dort Glaube wäre, wo Außergewöhnliches passiert, wo Zeichen und Wunder geschehen. Nein. Glaube ist auch dort, wo wir geduldig sind, auf Gottes Hilfe warten. Er ist auch dort, wo wir im gegebenen Fall keine zeitliche und auf das vergängliche Leben begrenzte Hilfe empfangen, sondern das von Gott versprochen ewige Erbe, das ewige Leben, mithin also, dass wir es vorziehen, den Tod zu erleiden, anstatt unser irdisches Leben zu gewinnen. Wenn wir daran erinnern, an Matthäus 21, wo er uns die Begebenheit berichtet, bei der Jesus Christus einen unfruchtbaren Feigenbaum auf sein Fluchwort hin verdorrt hat. Und dann berichtet Matthäus weiter, und als die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und mit diesen Worten gibt unser Herr Jesus Anlass zu glauben, dass wir durch Gebet und Glauben noch größere Werke Gottes empfangen können. Es muss hier nicht gleich um wundersame und außergewöhnliche Ereignisse gehen, wie wir es von vorhin gehört haben. Aber er wird uns das Erbetene geben. Wer also Gott um die Vergebung seiner Sünden bittet, der empfängt wahrlich eine Großtat Gottes. Denn sie ist menschlich für uns, so unmöglich wie das Versetzen eines Berges. Aber bei Gott ist es möglich, weil er gnädig ist und den Sünder, der bei ihm Vergebung sucht, nicht im Stich lässt. Auch hier haben wir wieder dieses wunderbare Evangelium der Gnade. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Gott durch Menschen, die ihm vertrauen, auch wirklich Großes in seinem Reich tun kann. Wir denken dann nur an unsere Glaubensväter. Nur, manchmal ist das Große so verborgen, dass es eben auch ganz alltäglich aussehen kann. Eben wie ein verdorrter Feigenbaum. Wir müssen hier lernen, unsere Maßstäbe fahren zu lassen, die wir aus unserer menschlichen Sicht haben. Und letztendlich alle diese Dinge aus dem Blickwinkel Gottes betrachten. Nun stellt sich noch die Frage, wie man zum rechten Glauben kommt. Nun, zum rechten Glauben kommen wir nicht, indem wir ihn uns antrainieren. Glauben kann man nicht antrainieren. Trainieren kann man nur etwas, was in einem selbst ist. Und wie wir eben schon gehört haben, die Fähigkeit zum Glauben haben wir nicht in uns selbst. Glaube ist allein eine Gabe Gottes. Denn, wenn er vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dem wird auch eines Tages die Gabe des Glaubens ins Herz legen. Man wird zur Sündenerkenntnis kommen, Buße tun und den Herrn als seinen Heiland annehmen. Und das ist doch das wahre Evangelium, ihr Lieben. Das können wir nicht mit Werken oder anderen Gesetzmäßigkeiten bekommen. Nein, es ist allein eine Gnade von unserem Gott. Und Gnade heißt nichts anderes, dass wir es bekommen, weil es ist eine unverdienste Gunst. Wir haben nichts das verdient. Absolut nicht. Und deswegen geht dem rechten Glauben immer die Einsicht voraus, das von Gott geforderte gerade nicht zu haben. Rechter Glaube sucht nichts bei sich selbst, er lebt vielmehr aus der Verheißung des Wortes Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass unser Glaube aus der Heiligen Schrift und der Verkündigung genährt wird, indem wir erkennen, wie treu Gott ist und wie er zu seinem Wort steht. Und dann wächst auch unser Vertrauen mehr und mehr auf ihn hin. Vielleicht liegt auch heute Morgen dem einen oder anderen von uns eine Bitte auf der Zunge. Gerade diese Bitte, Herr, stärke unseren Glauben. Dann sprich es doch vor Jesus aus und hoffe allein auf ihn, dass er dir den rechten Glauben gibt und erhält, unabhängig davon, ob du dich stark oder schwach im Glauben fühlst. Seien wir doch zufrieden mit den Zusagen Gottes. Vertrauen wir darauf, dass Gottes Wort und sein Plan mit jedem Einzelnen von uns gilt und dass er ihn zum Ziel führen wird. Vertrauen wir doch darauf, dass Gott uns in Jesus Christus sieht und in ihm als Gerechte, obwohl wir immer noch Sünder sind und auch bleiben, bis wir von dieser Welt heimgehen ins Vaterhaus. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns mit Nahrung und Kleidung versorgt, auch wenn das Geld, das wir vielleicht momentan nötig haben, noch nicht auf dem Konto ist. Vertrauen wir darauf, dass Gott unsere Kinder auch im Glauben erhält, auch wenn sie die Teenagerjahre noch vor sich haben, wo wir wissen, wo viele Gefahren aus dieser Welt auf die Kinder einströmen. Aber wir wollen uns auch vor Augen halten, dass wir mit dem Glauben oft nicht können, wie wir wollen. Und manchmal ist das, was wir durch den Glauben gerne erreichen würden, böse oder einfach auch nicht nach Gottes Plan. Und dann erfahren wir, was es heißt, wie es auch schon der Prophet Jesaja in Kapitel 55 formulierte: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist wohl für uns sehr demütigend, weil Gott uns so lehrt, dass wir ihn nicht berechnen können oder gar für unsere Zwecke einspannen können. Aber es ist heilsam für uns, weil wir lernen, auf Gott zu hoffen, der gnädiger ist, als wir es uns wünschen und erleben werden. Kommen wir zum Schluss. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13: Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ihr seht, nur der echte Glaube an den Gott der Heiligen Schrift, der die Frucht der Liebe hat, ist dann auch ein rechter und lebendiger Glaube. Erinnern wir uns noch einmal zurück an Abraham, der sich entschloss, seinerseits in der Zuverlässigkeit Gottes zuverlässig zu werden, in der Festigkeit Gottes fest zu werden, in der Treue Gottes treu zu sein und in der Wahrheit Gottes wahr zu werden. Abraham wurde ein Glaubender. Und das heißt nichts anderes als ein treuer, ein zuverlässiger Glaubender. Glaube ist also das absolute Vertrauen, das sich selbst nicht von Gott abbringen lässt, wo der Zweifel das Herz anficht. Und ein solcher Glaube flieht immer zu Gott im Gebet. Und im Bitten ist keine Grenzen gesetzt. Matthäus sagt dazu, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und ein solcher Glaube ehrt Gott und er belohnt ihn und er kann Berge versetzen. Unglaube dagegen ist ängstliches Blicken und Zweifeln an der Vollmacht Gottes. Oder auch anders ausgedrückt, ein sich Sorgen um Leib und Leben. Und so ist es auch nichts anderes mit einem Zweifler. Wenn ich an Gottes Verheißungen zweifle, drücke ich damit nichts anderes aus, als dass ich kaum Vertrauen zu ihm habe. Und das ist nicht die Gesinnung, die wir vor unserem Vater haben sollen. Denn wir leben mit ihm in einem familiären Verhältnis. Und allein schon dadurch, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt an, haben wir alle seine Fürsorge schon damit drin. Und brauchen es nur an seiner Gnade alleine genügen zu lassen. Das ist doch wunderbar. Und so können wir auch den Mächten der Finsternis dann wehren, indem wir uns auf diese Dinge besinnen. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther. Er sagt Folgendes: Der Glaube ist doch eine wundersam mächtige Sache. Etwas mag noch so unmöglich erscheinen, wenn wir es glauben können und von Christus erwarten, so wird es ja werden. Und weder Teufel noch Tod sind stark genug, das zu verhindern. Und darum, wenn wir uns arm vorkommen und uns bereit tot wehnen, an der Pest oder an anderen Krankheiten da niederliegen, dann müssen wir doch glauben, dass die Sache für Gott anders aussieht. Wir dürfen fröhlich sagen, o Gott, wenn ich auch nichts anderes sehe als Armut, Krankheit und den Tod, so weiß ich als dein Kind doch nichts von Armut, Krankheit und Tod. Denn für meinen Herrn Christus ist alles nur Reichtum, Gesundheit, Heiligkeit und Leben. Obgleich ich es jetzt noch nicht sehe, geht es doch nur um ein Wort von dir. Dann werde ich es auch mit leiblichen Augen sehen. Gott gebe uns um Christi willen, unseres Erlösers und seines Sohnes durch den Heiligen Geist solche Christenaugen und ein solches Herz, mit denen wir alle Prüfungen und Leiden anders ansehen können, nämlich aus Gottes Sicht. Amen.